Dann heiße ich euch mal herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, was geht ab?
Das war aber ein holpriger Start.
Nee, es war heute mal ein kurzer Start. Ich habe gedacht, ich hatte vorher überlegt, so, und dann erzähle ich so von wegen, und heute gucken wir auf Papa. Weißt du was, das mache ich mal nicht.
Du sahst ein bisschen so aus, als hättest du deinen Text vergessen, muss ich sagen.
Ich dachte gerade,
was macht er da?
Aber während ich gesprochen habe, habe ich gedacht, ich sag's ihm nicht. Ich verrate mal nicht alles, was passiert.
Was abgeht, ja. Was in der Folge abgeht, würde ich sagen, können wir auch schon mal anreißen. Die Folge wird sich darum drehen, wie passen wir uns eigentlich an und was passiert eigentlich so genau, wenn wir ans Limit gehen. Du hast ja in letzten Wochen auch wieder schöne Erfahrungen mit dem ans Limit gehen gemacht, als kleiner Flashback zu deinem Rennen in Hürth.
Danke.
Ja, was passiert da? Was passiert bei irgendwelchen Drop-Rides, Fahrtenspielen, All-Outs? Passen wir uns da besser an? Passen wir uns anders an? Was für Anpassungen können wir vielleicht auch noch nicht messen? Also ein Zeug. Ansonsten geht ab das Olympiarennen. Mhm. Straße haben wir noch zu besprechen. Tour de France Femme.
Mhm.
Und ein paar Transfers. Die Vuelta der Männer lassen wir jetzt raus, weil das können wir nächste Woche machen.
Ich finde es
eh witzig, dass so. Es ist ja die letzte Grand Tour in den Sportarten, in Männer- und Frauensport. Mhm. Und die sind ja umgekehrt in der Reihenfolge. Bei den Frauen wird es eigentlich immer wichtiger. Es
geht ja,
so von Vuelta, Giro, Tour.
Ja.
Und bei den Männern ist so das Zweitbeste, dann das Beste und dann so das also Drittbeste.
Da fällt das immer so aus.
Genau, so die Vuelta ist dann so, yo, Late Season, wir fahren nochmal hin. Wir haben vielleicht noch nicht irgendwie genug geleistet dieses Jahr, so an Grand Tour Etappensiegen. Nochmal all out auf die Vuelta gehen. Ist immer bekannt als das Rennen, wo dann diese gestürzten Leute von der Tour nochmal genug Zeit hatten, sich erstens wieder zusammenflicken zu lassen und dann zweitens nochmal in Form zu kommen. Und bei den Frauen ist es anders. Also da ist jetzt diese Steigerung immer weiter, immer wichtiger. Die Tour de France Femme startet in Rotterdam. Und man merkt schon irgendwie, das entwickelt sich sehr, sehr gut. Also dieses ganze Event und dieses ganze Rennen.
Aber ganz kurz These. Wie wenig Frankreich kann eine Tour de France haben?
Ja, prozentual gesehen wahrscheinlich.
Ja, aber wesentliche Entscheidungen, wenn er gefällt nachher.
Ja, prozentual gesehen würde ich mal sagen, ist das wahrscheinlich die Tour de France insgesamt in der Geschichte der Tour de France, die am meisten im Ausland stattgefunden hat.
Oder zumindest am wenigsten wirklich in Frankreich wirklich stattfindet.
Weil also es sind 8 Etappen und davon starten 5, eine halbe Etappe, im Ausland. Und eigentlich nur starten nur 3 Etappen in Frankreich.
Ja.
Und wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Also ich habe es gerade schon gesagt, Rotterdam ist der Start. Und wir haben erstmal eine flache Etappe nach Den Haag.
Mhm.
Die ist Topf eben, also
wirklich 123 Kilometer flach.
Start auf 3 Metern Höhe und endet auf 5.
zwischendurch auch mal auf -2 runter.
Also das Ding ist wirklich Topf eben. Wenn es da keinen Wind gibt, dann prognostiziere ich einen Massensprint.
Ja, ja.
Würdest du mitgehen?
Ja, definitiv.
Das sind so Etappen, wo ich gesagt habe, das sollte man eigentlich nicht mehr machen. Weil wenn du so eine topfebene Etappe hast als Auftaktetappe der Tour de France, dann ist es halt so ein bisschen, also da passiert leider immer extrem viel Unschönes.
Ja.
Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es ein bisschen windig ist, damit wir vielleicht da nicht irgendwie in den letzten Kilometern 150 Fahrerinnen haben, die sagen, alles klar, jetzt geht's um Gelb, jetzt riskiere ich hier alles.
Aber hast du das Finish mal angeschaut?
Das Finish im Detail.
Das ist Finish in Den Haag.
In Den Haag ist
von der Karte.
Ist ein bisschen kurvig, aber jetzt auch nicht.
Ja, die letzten, genau, also in Den Haag selber geht es dann irgendwie, ist schon sehr kribbelig, so, aber danach wird es ein bisschen cleaner. Also hast du vielleicht noch einen rechts gerade 90
Grad. Was aber scheiße ist. Weil geiler ist es oder besser ist es für die Leute oder für die Fahrerinnen, wenn das da ein bisschen rechts und links geht, weil das sage ich immer wieder. Das Gefährliche sind nicht die Kurven. Wenn die Leute mal schreien, so, ja, dann hatten die gefährliche Kurven da drin. Ja, es gibt gefährliche Kurven, aber normalerweise helfen diese Kurven eben zu vermeiden, dass die da auf einer breiten Gerade noch nebeneinander mit 3 Zügen fahren. Und das, ja, mal gucken. Ich hoffe einfach, dass da nicht viel passiert.
Aber was ich gut finde,
ja,
es wird wirklich die erste Bergwertung ausgefahren, ne? Der Tunnel auf 2 Meter. Es gibt eine Bergwertung auf 2 Meter, Kategorie 4.
Nicht 3?
Nee, das ist wirklich viel, das ist wirklich absolut gebaut, denn tags darauf, um jetzt ein bisschen Perspektive zu machen, haben wir nämlich wieder 69 Kilometer Brett flach von 3 Meter auf 5 Meter. Von Dordrecht nach Rotterdam. Und da ist selbst die Tunnelbergwertung, wäre lächerlich zu bauen, denn der höchste Punkt ist, glaube ich, 3 Meter und der tiefste minus 2.
Ich frage mich, was dann für ein VRM gefahren wird.
Bei den 2 Metern?
Bei den 2 Metern. Ja, interessant, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, genau, wie du sagst, zweite Etappe Topf eben, Doppeletappe oder Halbetappen. Ja. Also 2A, Dordrecht nach Rotterdam. Dordrecht ist aber, ja, gut, es ist so Stadt-Einzugsgebiet von Rotterdam. Und dann hast du das Zeitfahren.
Auch da wieder mal ganz kurz eingegrätscht. Ganz komische physiologische Beanspruchung, oder? Also normalerweise bin ich es in meiner, nennen wir es Karriere, auch gewohnt gewesen, Doppeletappen zu fahren. Bei vielen Nachwuchsrennen und U23-Rundfahrten hast du das einfach, um mal ein bisschen das, die Etappen noch zu frequentieren, ja, weil du hast dann wie von Donnerstag bis Sonntag oder von Freitag bis Sonntag, versuchst dann 4 Etappen reinzuquetschen. Das heißt, du machst dann vormittags ein Zeitfahren, schießt die Beine völlig ab und nachher kannst du aber in der Nachmittagsetappe dich so ein bisschen reinrollen in die Belastung und dann ja relativ gut dann in so eine Etappe reinstarten, hinten raus oder gegen Mitte der Etappe geht's dir soweit wieder, bist du frisch. So, dann, ja. Wenn du kaputte Beine hattest, geht's dann wieder. Jetzt haben wir es andersrum. Wir haben erst eine 70 Kilometer Etappe, die dann mutmaßlich wieder zum Sprint führt, wenn nicht, wie gesagt, schon harter Seitenwind oder so. Und dann ein 6 Kilometer Zeitfahren.
Ja.
Boah, das stelle ich mir aber sehr unangenehm vor. Oder man muss halt wirklich spezifisch darauf pokern, so entspannt durchs Feld halt zu fahren, nachher halt 7 Kilometer Vollgas geben zu können. Aber das ist so rum finde ich es unschöner.
Ja, so zwei Sachen. Das Interessante finde ich, tendenziell die Leute, die die Etappe, die erste halbe Etappe gewinnen können, können auch die zweite halbe Etappe gewinnen. Mhm. Also wenn ich so an Lorena Wiebes denke, die kann auch mal so ein 6 Kilometer Zeit fahren. Also wenn du so Sprinterin, die kriegen das auch gut hin. Und dann frage ich mich, inwiefern, also ich glaube, ich würde Bicarb verwenden.
Mhm.
Wie siehst du das? Mit der Ermüdung von vorher produzierst du vielleicht ein bisschen weniger Laktat, weil es schon ein bisschen gehemmt ist. Aber auf der anderen Seite möchtest du ja trotzdem irgendwie schauen, also musst natürlich extrem aufs Fueling auf der ersten Halbetappe schon mal achten, dann dazwischen. Und dann frage ich mich, ob Bicarb sinnvoll ist. Ich glaube schon einfach, weil du dann damit eh immer tiefer gehen kannst. Bin mir aber nicht sicher, das habe ich mich einfach gefragt, als ich die Etappe gesehen habe und die Konstellation.
Ja, also wahrscheinlich ist die Loading-Phase schon im Finale der ersten Etappe.
Stimmt.
So, warte mal, ich muss in 3 Stunden, also jetzt müsste ich eigentlich anfangen.
Stimmt, wenn du hinten im GC bist, dann bist du jetzt als einer der, das ist auch noch so ein Ding so, du hast ja wahrscheinlich eine Minute zwischen den Fahrerinnen, vielleicht machen sie 30 Sekunden bei dem kurzen Zeitfahren.
Das heißt, 2 Stunden gehen auf jeden Fall schon mal durch.
2 Stunden gehen schon mal durch, das heißt, wenn du allerletzt im GC bist, dann musst du tatsächlich beim Zieleinlauf deine ersten Bicarb-Pillen
schlucken. Und anders gesagt, muss auch das Zeitfahren etwas früher stattfinden, das darf gar nicht zu spät sein, weil wir haben jetzt auch mittlerweile dann, wann ist das Datum der dritten Etappe?
Irgendwann Mitte August,
sag ich mal. Ja, es wird jetzt auch langsam wieder eher dunkel. Also du kannst ja nicht wirklich sagen, wir machen 4 Stunden Abstand zwischen Etappe und den Zeitfahren, wenn das nämlich mindestens 2 Stunden dauert.
15.10 Uhr startet das Zeitfahren.
Okay.
Und ich gucke jetzt mal kurz, wann die erste Halbetappe startet. Die muss sehr früh starten. 10 Uhr.
10 Uhr, 70 Kilometer, gut, da bist du super schnell durch, ne?
Super schnell durch, ja.
Da aber bist du wie halt, okay, das wird passen.
Es wird auf jeden
Fall. Du kannst vom Rad steigen, aber halt mit Bicarb anfangen.
Genau, so du fängst also nach der Etappe ist vor der Etappe.
Ja, absolut.
So.
Genau. Hast du recht, ob man das machen könnte mit Bicarb? Ja, klar, macht irgendwo Sinn. Ich würde halt sagen, die Ambitionen haben, im Zeitfahren nachher ganz gute Performance zu bringen, sollten wirklich gucken, dass sie so konservativ und vorsichtig wie möglich auf der ersten Etappe fahren.
Ja.
Wenn man sich aber da wieder das Profil und vor allem die Karte anschaut, geht es halt auch schon relativ viel links-rechts. Ne? Und Holland ist jetzt auch nicht bekannt dafür, windstill zu sein. Wenn da wirklich irgendwas ist und du musst aufpassen, dann hast du schon einige Antritte. Da würde ich sagen, das merkt man. Ich glaube, auf dieser Etappe ist wirklich nicht nur die Nutrition-Strategie entscheiden, sondern vor allem, dass du dein Fast-Switch-System oder dein ganzes glykolytisches System in der Etappe davor echt so wenig wie möglich antitscht.
Aber das ist ja das Spannende, finde ich eigentlich. Mhm. Weil die Leute, die das Zeitfahren gewinnen können, können auch den Sprint gewinnen.
Ja,
und so. Das heißt, du musst dich vielleicht sogar so ein bisschen entscheiden.
Ja, klar. Ja, ja.
Also wenn du dann Finale fährst, dann hast du dein Fast-Twitch-System sicherlich beansprucht.
Ja, sicher. Also wenn du sprintest, sprintest du.
Sprintest du, genau. Die Frage ist, wie kannst du dich in der Zwischenzeit wieder erholen? Kriegst du diese Fast-Twitch-Muskulatur irgendwie schneller wieder erholt?
Genau das. Und das kriegst du.
Oder noch eine These. Ja. Du musst während der Sprint ist aber auch schon Bicarb nehmen, weil dann das Muskelmilieu nicht so sauer wird und du vielleicht irgendwie auch dein Fast-Twitch-System ein bisschen schonen kannst dadurch.
Das ist halt, ja.
Eine Theorie. Auf der anderen Seite kannst du tiefer gehen und vielleicht zerschießt du es noch mehr. Ich kann dir das physiologisch jetzt gerade gar nicht sagen.
Ja, es ist die These, die so ein bisschen umstritten ist, ob wirklich die, ich sag mal, der azidotische Zustand in der Zelle, Zellstrukturen wirklich kaputt macht, also oder dich sehr stark hemmt und kaputt macht. Ich kann davon sprechen, dass ich die Tage mal ein Intervalltraining gefahren bin, over anders. Und vom Fueling her hat es eigentlich ganz gut gepasst. Habe auch alles, also während der Einheit, gar kein Problem. Und dann bin ich nachher ins Studio zurück. Dann bin ich dann mit dem Rad nach Hause gefahren. Und ich verspreche dir, also ich habe wirklich Schmerz gehabt bei 100 Watt, einfach nur beim Losrollen. Als hätte ich ein Rennen hinter mir gehabt, obwohl ich aus der Einheit raus, mich beim Ausfahren noch super gefühlt hatte. Bin dann hier im Studio, schneide das Video so ein bisschen vor mich hin, springe halt nachher aufs Rad und hab dann auch dazwischendurch wieder gut gefuelt und merke, als ich nach Hause fahre, ich bin komplett, der Muskel ist halt zu. Und diese Belastung dann in diesem Rennen zu haben, boah, das wünschte ich mir jetzt nicht.
Ja, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, bei dir stimmt irgendwas nicht, Junge.
Ja, okay, also, das ist natürlich jetzt die Abkürzung.
Das ist, wenn du die Fühlingsstrategie richtig gemacht hast.
Und also erstmal muss ich dazu sagen, es gab viel Resonanz auf das Video von Hürth.
Ja.
Zu Recht. Also ich weiß, es ist offensichtlich da was gewesen. Und aber auch einige, die gesagt hatten, dass es ihnen ähnlich geht, die mit veränderten Warm-Up-Protokollen gearbeitet haben, die interessiert daran sind, ob man sein Training verändern kann. Das probiere ich gerade so ein bisschen aus. Video kommt gestern raus. Und die auch dann sagen, dass sie dem auch so ein bisschen nachempfinden können. Also ich bin nicht ganz der Einzige, der, ich sag mal, gefühlt, also wenn ich beschreiben würde, einmal goldene Beine, Vollgas, kein Problem. Danach nochmal schwieriger, obwohl ich nicht leer aus der Einheit rauskomme. Und wenn das halt jemand auch so geht, dann glaube ich, wird es ein harter Tag.
Genau, ja, definitiv. Also aber ich glaube, dass das Gute ist, einmal Finale fahren, wenn der Rest der Etappe ruhig ist. Und ich glaube, tendenziell wird es darauf hinauslaufen, dann geht es klar.
Ja.
Wir machen mal weiter mit dem Kurs, weil alles, was man sich in den ersten Tagen an Anstiegen gespart hat, das klatscht man dann hinten raus rein. Ja. Also es wird dann schon schwerer. Die Etappe von Falkenburg nach Lüttich ist interessant. Falkenburg, Amstel Gold Race Region, fahren auch den Bemelerberg, den Kauberg. Ich hoffe nicht, dass Cassia am Kauberg direkt attackiert in ihrem typischen Kauberg-Stil. Die fährt unten rein, denkt so,
this is it. Kauberg.
Es ist Kauberg, ich muss einen 1 Minuten All-Out fahren. Das ist
Kauberg-Time.
Das wären dann genau nach 12,5 Kilometern und die Etappe hat 123. Dann geht es immer weiter Richtung Lüttich und dann hast du natürlich die typischen.
Das ist eine ganz geile Kombi, genau. Das ist
eine geile Kombi.
Also Amstel und Lüttich, was soll Lüttich?
Ja, du hast dann Redoute, du fährst die Côte de la Roche au Faucon und dann hast du sicherlich da Fahrerinnen vorne, die auch bei Lüttich vorne sind oder sein würden. Genau, da wird es schon schwerer. Dann geht es weiter von Bastogne, auch wieder lustig. Fahren sie diesmal Auto von Lüttich nach Bastogne. Ja. Und die Etappe ist tendenziell erstmal ein bisschen leicht, aber da geht es gefühlt nur hoch und runter. Da hast du keinen flachen Meter, wenn du aufs Profil schaust. Und hinten raus hast du nochmal einen Anstieg, 1,7 Kilometer mit 5,7%. Den Namen spreche ich besser nicht aus. Und du hast am Ende einen Finish, was 600 Meter mit 5,5% berghoch geht.
Dazwischen liegen auch nur 20 Kilometer, ja, 15, 17 Kilometer. Genau. Absichtlich der Abfahrt, dann vielleicht irgendwie 10, 12 Kilometer. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, irgendwie an dem Anstieg vorher schon was zu dezimieren und dann im Finale halt nochmal eine Fahrerin, die so einen bergfesten Sprint fahren kann. Also auch wieder ein bisschen Klassiker.
Ja, Struktur. Das ist eigentlich so Sprint, Zeitfahren. Klassiker.
Ja.
Dann hast du so eine, sag ich nenne es mal so eine Mittelgebirgsetappe.
Ja.
Die ist auch wellig.
Normalerweise wäre das Zentralmassiv.
Zentralmassiv.
Mit der Natur Zentralmassiv.
Ist auch gar nicht so falsch, Lukas. Räumlich, glaube ich. Kann jetzt auch wieder völlig falsch sein.
Nee, das ist schon ziemlich falsch. Ja, das ist eher Vogesen.
Nee, das ist Vogesen, genau. Aber Vogesen Richtung.
Ja.
Ja, so Richtung Alpen, sage ich mal.
Ja.
Aber in dieses wellige Terrain rein, wo du halt am Ende auch mal einen Zwei-Kategorie-Anstieg hast mit 7,7 Kilometern, 4,6%. Danach nochmal Kategorie 3. Und dann hast du, wenn du aus diesem Gebirge runterfährst, ist ein relativ flaches Finish. Aber das heißt, da wird es wahrscheinlich entweder wird eine Gruppe durchkommen, eine Gruppe, wenn man schon ein paar fahren lassen kann, oder du hast irgendwie so einen Sprint aus einer kleineren Gruppe.
Interessant ist halt, dass du als GC-Fahrerin mit dem Blick auf die letzten zwei Etappen eigentlich auch nicht, du musst irgendwie ein bisschen mitfahren, du kannst aber auch nicht proaktiv vielleicht viel versuchen zu zwingen, weil eigentlich musst du die Ressourcen sparen für das, was danach halt kommt. Deswegen glaube ich auch, wie du schon sagtest gerade, so das GC wird halt in den letzten zwei Etappen entschieden und davor gibt es dann noch Möglichkeiten für andere Fahrerinnen, vielleicht Zeit rauszufahren, die eine aggressivere Fahrweise anlegen. Und das wird ziemlich spannend sein, ob das halt vielleicht wirklich so der Fall ist oder halt ob auch GC-Fahrerinnen da auch in die Offensive gehen werden.
Ja, und dann hast du die letzten zwei Etappen in den Alpen. Wunderschönes Gebiet, ich habe es glaube ich hier auch schon mal empfohlen, Region um Annecy, kommen auch am Ende auf den letzten Kilometern durch Annecy durch und die Etappe endet in Le Grand Bonheur. Vorher beim Kategorie 1 Anstieg relativ früh schon drin und das Finish an sich ist gar nicht so schwer, sage ich jetzt mal. Es ist ein Kategorie 2 Anstieg oder zwei Kategorie 2 Anstiege, alles so zwischen 5 und 5,2 hat der erste und dann 4,7 der zweite. Das heißt, da wird es ein bisschen schwerer, schon so richtig krass den Unterschied zu machen. Aber je nachdem, wie die Etappe gefahren wird, man weiß es heutzutage nicht im Radsport.
Ja, klar, klar. Grand Bonheur, bist du dir mal gefahren? Wenn du in der Ecke warst?
Nee.
Okay.
Ich noch nie gefahren, aber ich weiß, dass Linus Gerdemann, glaube ich, die Etappe gewonnen hat und ins gelbe Trikot gefahren ist nach Grand Bonheur.
Ah, verstehe. Weil ich habe gerade auf dem Profil geguckt, weil der ist ja wirklich so, der setzt immer wieder zwischendurch ab, ne? Also so mal ein bisschen 6-7%, dann wieder 3%, dann oben wieder 2. Also das ist ein ganz, ganz komischer Anstieg.
Ja, genau. Und dann, wir machen jetzt mal Schnelldurchlauf weiter. Letzte Etappe, das Ding ist natürlich ein Brett.
Ja.
Bergankunft Alpe d'Huez. Vorher der Col de Glandon. HC und HC. Also bisschen wie letztes Jahr bei der Tour, wo die letzte Etappe, nee, das war die vorletzte, danach gab es noch ein Zeitfahren, aber die vorletzte Etappe war halt einfach ultra schwer in den Pyrenäen und hat dann dafür gesorgt, dass die, genau, dass die Aspin und Tourmalet, glaube ich, und hat dann dafür gesorgt, dass die Gesamtwertung entschieden wird. Und ja, ich glaube, dass, jetzt können wir auch direkt mal so in die Favoriten reingehen. Ich glaube, wenn du irgendwie eine Chance haben willst gegen Demi Vollering, müssen alle anderen vorher irgendwie versuchen, da
was
zu machen. Diese ganzen welligen Etappen nutzen, da ein bisschen Chaos kreieren, sodass man halt am Ende vielleicht gucken muss, dass man, wenn man die Tour gewinnen möchte, in Gelb ist und nicht zu viel verliert auf Demi Vollering.
Ja.
Weil das Finish ist einfach super schwer. Ich finde es immer mega geil, dass jetzt da Alpe d'Huez als Finish dabei ist.
Ja.
Und ja,
da hast du absolut recht, weil ich bin auch gespannt, ob das wirklich in diese Richtung geht, dass du das wirklich vorher die Möglichkeit bestehen könnte, Zeit rauszufahren und die man so ein bisschen gegen Demi Vollering retten kann. Ne? Also wir haben ja schon zwischendurch. Ich bin gespannt wieder auf die Kalkulation auch von London Rouge parallel zur Tour, was sie dann halt am Ende abfeuern wird. Aber die relativen Leistungswerte, die wir da gesehen haben, sind auch einfach so out of level von vielen anderen. Das heißt, wenn aber halt irgendwo vielleicht eine GC-Lücke von 30 Sekunden bis dahin entsteht, das wäre natürlich wieder interessant. Da kannst du auch das Rennen ganz anders angehen. Dann kannst du auch sagen, okay, jetzt ist Demi Vollering erstmal in der Situation, dass sie wirklich Zuzwang hat und was machen muss. Sondern wird die früh vielleicht am Anstieg losgehen und das muss sie auch erstmal halten. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend.
Genau. Gucken wir mal ein bisschen auf die Startliste. Wir haben jetzt angefangen mit Demi Vollering als der großen Favoritin mit dem besten Team.
Ja.
Das ist ein bisschen das Problematische an der Geschichte.
Ja.
Kopecky fährt nicht. Das ist schon mal interessant. Letztes Jahr Dritte der Tour geworden. Und sehr überraschend halt von Tag 1 bis Tag Nummer 6 dann im gelben Trikot gewesen. Am Tourmalet das Trikot dann verloren.
Ja.
Und so die Favoritin neben Demi Vollering.
Bedenke auch ganz kurz, gut, das ändert wahrscheinlich nichts, aber dass halt Lorena Wiebes halt mit im Team ist, dass die ersten zwei Etappen würden halt natürlich für sie gefahren. Ich wollte gerade sagen, dann hast du halt die Leaderrolle. Also du kannst halt, fürs Team ist ja luxuriös,
juckt.
Du kannst halt switchen. Genau, es juckt halt wirklich, die fährt halt mit.
Interessiert, glaube ich, da am Ende relativ wenige, weil das wird dann über viel Power geregelt. Wenn man uns anschauen kann, wer noch zu den Favoritinnen fürs GC zählt, eine Kasia Nivedoma natürlich wieder.
Ja.
Das ist halt auch so eine, wo ich sage, genau die muss halt dann in den welligen Etappen irgendwie gucken, dass sie einen Unterschied macht. Ist jetzt leider nicht dafür bekannt, dass sie taktisch die schlauesten Entscheidungen trifft, sag ich mal.
aber sehr viel Spaß,
aber hat
zu
halt, genau, ist ein entertainender Fahrstil, hat die Möglichkeiten, sowas zu machen.
Ja.
Im gleichen Team Neve Bradbury, Die ist Dritte beim Giro geworden.
Die hat einfach die Blockhaus-Etappe gewonnen.
Genau.
Also das ist
das heißt, wenn die Form einigermaßen mitgebracht hat, die sie da im Giro hatte, haben sie eine gute Doppelspitze bei Canyon SRAM.
Ja.
Nicht zu vergessen, eine Chloe Dygert, die sehe ich jetzt aber nicht im GC ganz vorne reinfahren.
Juliette Labou.
Juliette Labou natürlich, muss man nennen. Die ist beim Giro auch Top 10 gefahren. Ist für mich so ein bisschen der Tom Dumoulin des Frauenradsports. Also sitzt ultra ruhig auf dem Rad. Ja, ja.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Total unauffällig. Ist also normalerweise wird dann halt Tempo gefahren und die ist immer noch dabei, aber das ist jetzt auch eigentlich eine, die nicht so viel attackiert. Außer letztes Jahr, glaube ich, bei der Tour ist sie relativ viel Attacken dann gefahren.
Das war auch eher neu, ne? Also das, normalerweise, genau, wie du schon sagtest, ist Tom Dumoulin sehr kontrolliert eigentlich alles. Ja. Aber ich meine, am Ende wäre es wahrscheinlich, sie muss es wahrscheinlich machen auch.
Ja.
Gegen einen Demi Vollering, ne? Also.
Genau, das ist so ihr Fahrstil. Ist vielleicht für einige langweilig, aber es ist halt einfach immer noch ultra stark, das, was sie da macht. Dann,
ja, ist auch richtig so.
Glaube ich, dass bei EF Oatley Cannondale mit Kim Katso eine Fahrerin dabei ist, die für Überraschungen sorgen kann.
Okay.
Die ist jetzt dieses Jahr noch nicht so viel schnell berghoch gefahren, aber ist im letzten Jahr zum Beispiel bei der Tour of Norway, meine ich, eine sehr gute Bergankunft gefahren und hatte auch ein ganz gutes Zeitfahren jetzt bei den Olympischen Spielen. Ist so eine, wo ich glaube, dass vielleicht da mehr kommt, als man erwarten könnte. Dann nicht fürs GC, würde ich sagen. So interessant, aber Kristen Faulkner, Olympiasiegerin jetzt Straße und im Vierer. Bei FDJ Suez hast du auch eine Cecily Utrup-Ludwig, die langsam wieder auf dem Weg zurück ist, nachdem sie so ein bisschen so einen zähen Start der Saison hatte. Wechselt übrigens auch zu Canyon SRAM.
Ah ja, okay.
Ist jetzt bekannt geworden und war beim Giro jetzt Achte. War so noch nicht ihr Top-Level und kann mir vorstellen, dass sie jetzt noch ein bisschen besser drauf ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir ein interessantes Rennen um Platz 2 zusammenfassend. Also ich muss noch Elisa Longoborghini nennen.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe sie so ein bisschen auf der Halbe. Wenn du es nicht sagst, sag ich es gleich.
Ja, aber die ist auch irgendwie leider für mich nicht in der Lage, eine Demi Vollering zu schlagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also Giro war brutal stark, ist auch eine brutal starke Fahrerin. Aber so ganz im Hochgebirge die Demi Vollering zu schlagen, glaube ich nicht.
Es ist auch super schwer, wenn jemand halt auch wie Demi Vollering so overpowered da rund fährt. Also das ist halt wirklich, du hast halt, sie hat auch wenig, wenn sie halt dieses Tempo anschlägt, ich sag mal, weiß ich auch, ist sehr kontrolliert, dass sie von vorne das auseinanderfahren kann. Ich meine, wenn wir jetzt Dominator nehmen wie Pogacar oder so, hast du trotzdem immer noch die Situation, dass er auch auf eine Attacke von Vingegaard am Anfang reagieren musste oder Remco oder so. Ja. Da fehlt so ein bisschen durch diese große Gap an Leistungsunterschied, fehlt so ein bisschen auch an einer Fahrerin, die vielleicht sie ein bisschen aus der Reserve locken kann. Es sei denn, wie gesagt, das Klassement sieht bis zur letzten Etappe auch ein bisschen anders aus. Als wenn sie im GC im Leader-Trikot in die letzte Etappe geht, ja, ciao. Also ciao. Dann ist halt schon irgendwie klar.
Eine Fahrerin, die wir noch nennen müssen von Visma Liesebike, Rianna Marcus.
Mhm.
Die ist nämlich Zweite bei der Vuelta geworden hinter Demi Vollering. Und ja, hat Lisa Longoborghini dort geschlagen. Ist auch wieder bei der Tour natürlich dabei. Und könnte vielleicht für so eine Überraschung sorgen. Ist jetzt, glaube ich, länger auch keine Rennen gefahren. Oder zumindest keine großen Rennen gefahren. Und muss man auch irgendwie so ein bisschen dazu zählen. Es wird sicherlich die Leaderin von Team Visma Liesebike sein. Noch eine Sache aus deutscher Sicht. Ricarda Bauernfeind leider nicht dabei. Letztes Jahr eine Tour-Etappe gewonnen. Die ist mit einer Knieverletzung oder hat sich nicht schnell genug von einer Knieverletzung erholt und schafft es nicht pünktlich zur Tour. Die andere deutsche Etappensiegerin mit Lian Lippert ist aber dafür wieder dabei und kommt auch langsam wieder Form, hat schon eine Giro-Etappe gewonnen und bin mal gespannt. Ich glaube, so eine Mittelgebirgsetappe könnte für sie auch richtig gut sein.
Genau, neben der Fahrerin sehen wir noch Franziska Koch bei DSM, wahrscheinlich ein bisschen unterstützen für Labou und dann Romy Kasper bei Human Power Health
und Hanna Ludwig bei Profidis.
Genau.
Das war schon in deutschen Fahrerinnen.
Vier, fünf?
Das ist schon, ich hatte das Gefühl, es gab auch mal mehr. Ich müsste mal letztes Jahr nachgucken, ob es da ein paar mehr deutsche Starterinnen gab, aber
ich habe das Gefühl, wir sind noch ein bisschen unterrepräsentiert.
Ja.
Da kommt aber umso mehr, kommt bei rum.
Das kann sein. Letztes Jahr natürlich eine krasse Ausbeute.
Das war stark. Das war stark.
Sieben Etappen, glaube ich, zwei gewonnen. Das war schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Deine Tipps für die, die Sprint-Tipps
Wow.
sind eigentlich ähnlich. Es wird noch anders
wenn kommen. Wenn Lorena Wiebel verboten wirst.
Dann Charlotte Kuhl, das ist halt auch das andere Ding. Ich bin gespannt, wie die in Form kommt. Die hat Lorena Wiebel ja schon ein paar Mal schlagen können. Dieses Jahr nicht so viel wie letztes Jahr.
Ja.
Und ist ein interessantes Duell.
Ja.
Die frühere Anfahrerin gegen ihre frühere Leaderin.
Du weißt ja auch ein bisschen was, ne?
Du weißt ein bisschen was, ja, was sie nicht mag. Aber wenn die in Topform ankommt, dann ist das auch egal.
Dann ist schwer.
Dann juckt die das nicht, die ganze Geschichte. Und ja, das heißt, so Sprints sind ähnlich vorhersehbar vermutlich wie GC. Ich glaube, es wird trotzdem eine sehr coole Rundfahrt. Ich meine, letztes Jahr, unabhängig vom GC-Ergebnis, war das irgendwie ein super entertainendes Rennen.
Das finde ich aber auch.
Also, ich erinnere mich da an verschiedenste Etappen, wo ich dachte so, okay, krass, die Gruppe kommt jetzt durch oder kommt die Gruppe durch. Dann ist einmal Ricardo Bauernfeind solo angekommen. Dann hast du
super, also was wir auch zusammenfassen können, zumindest super offensive Fahrweise.
Ja, mega.
Also, ist auch so ein bisschen auch zum Teil dadurch bedingt, wenn man, wenn du hügelige Etappen hast, ne? Und vielleicht ein Grundtempo bei Frauen etwas geringer ist, bei manchen flacheren Passagen, ist auch wieder der Vorteil eines großen Fahrerfeldes, vielleicht gegenüber einer Ausreißergruppe, vielleicht nicht so hoch, wie wenn du jetzt ein Männerfeld hättest, was sehr, sehr schnell unterwegs ist, was wiederum interessant ist, weil dann halt Ausreißerfahrerinnen vielleicht eher durchkommen können oder zumindest die Chancen da besser liegen. Deswegen sind dann teilweise die Rennen auch wieder spannender, als wenn du halt schon mittlerweile siehst bei Highspeed-Rennen, wenn alle aerodynamisch optimiert sind, ein Fahrerfeld von dann in dem Fall 160 Mann da rumschießt, dann hast du einfach als Ausreißer keine Chance. Und das bei wenigen Etappen ist halt bei Frauenrennen halt super spannend und macht halt richtig Spaß zuzuschauen. Also das
da machen die 2 km Unterschied halt am Ende den großen Effekt aus. Und ich meine, dass letztes Jahr auch, glaube ich, keine einzige Etappe irgendwie so von Anfang bis Ende entschieden war, wo du sagst, ja, weißt, was passiert. So, die erste Etappe war schon super offensiv von Kopecky.
Ja.
Dann gab es noch eine Etappe, wo, Emma Norsgaard gewinnt und die so auf den letzten 1000 Metern vom Feld fast gestellt werden. Also ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Ich glaube, es ist relativ ausgewogen. Ich finde es interessant, dass es so von komplett flach, hügeliger, sehr, sehr bergig diese ganze Sache geht. Und ich hoffe, dass die Teams sich auch bewusst sind, dass Demi Vollering nicht im Hochgebirge zu schlagen ist.
Wir warten nicht bis zur letzten Etappe, bitte, Leute.
Sondern, dass sie da einfach vorher ein bisschen was probieren. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein ganz guter Überblick über die Tour de France Femme
gewesen. Also für euch, Leute, 12. August geht's los, erste Etappe, sprich in, dann für euch
Montag.
Zwei Tagen.
Genau. Nochmal ganz kurz zu Transfers.
Ja.
Vielleicht.
Jetzt bin ich gespannt. Auch noch, du bist doch mal Transfer-News dran.
Es gibt einen Mid-Season-Transfer von Alberto Bettiol von IF zu Astana. Astana hat große Portemonnaie jetzt.
Ach was.
Und er wird ja von einem chinesischen Unternehmen jetzt übernommen und kriegt ein paar mehr Euros. Müssen gucken, dass sie nicht absteigen. Und deswegen Bettiol als Punktefahrer. Und deswegen holen die sie auch jetzt schon, damit er jetzt dieses Jahr noch Punkte sammeln kann. Das hat man auch mal mit Dylan Teuns gemacht bei Israel. Dann habe ich noch letzte Woche, während wir aufgenommen haben, wurde veröffentlicht, dass Florian Vermersch von Lotto Soudal, Lotto Destiny.
Lotto Destiny.
Oh Mann. Lotto Destiny zu UAE geht. Also das nächste absolute Tretschwein geht zu UAE.
Boah.
Stärkt auch so ein bisschen die Klassiker-Fraktion.
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlecht. Vermersch, Pollitt.
Gute
dann
Kombi.
Hast du alle 45 Fahrer, die in den Top 10 waren von UAE bei Flandern dieses Jahr. Morgado, Pollitt war natürlich schon dabei. Ja. Valence. Und jetzt fällt mir der vierte nicht ein. Egal. Und da hast du einen Pogacar, der ab und an mal Klassiker fährt. Dann hast du da schon eine extrem gute Klassiker-Truppe zusammen. Und Vermersch ist auch so jemand, wo man sagen kann, wenn die den da so ein bisschen so trainieren wie Pollitt, dann fährt der nächstes Jahr auch so über irgendeinen Pass drüber und stellt mal das. Also so ist nicht. Und außerdem fährt Vermersch relativ viel Gravel-Rennen.
Ja, genau. Finde
ich auch mal interessant.
Genau. Der Gravel-Weltmeister, ehemalig.
Nee, das ist Johnny
Fanisch. Ah, verdammt, schon wieder.
Verdammt.
Aber verbindlich viel Gravel. Aber du hast recht, haben wir vor ein paar Jahren, glaube ich, auch schon mal ein paar Sachen analysiert, ja, von ihm, der auch regelmäßig auch mit Leistungsdaten auch mitunter hochlädt, also weiter so, mehr davon. Ja. Hoffentlich auch bei UAE weiterhin. Und vielleicht auch vom Training, das wäre interessant, aber sehen wir dann.
Lenny Martinez von FDJ zu Bahrain Victorious, 3 Jahre Vertrag, angeblich 2 Millionen Euro Gehalt im Jahr. Finde ich solide für so ein, was ist die Älteste, 23?
Ich hätte nicht jünger geschätzt.
Könnte auch jünger sein, ja. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar jünger, ist glaube ich eher 21.
Ja, ja.
Es ist
die
so
sehen
einer,
viel in ihm. Die sehen dann anscheinend viel in ihm.
Ist auch ein krasser Fahrer.
Ja, definitiv.
Allerdings finde ich, es ist auch ein steiles Gehalt.
Mhm.
Und da blockst du natürlich auch relativ viele Möglichkeiten, irgendwie anderweitig noch Geld auszugeben, um den Kader zu stärken. Also es ist so ein bisschen all in einen Fahrer bei Bahrain.
Mhm.
Bauhaus hat verlängert, Nikias Arndt wird verlängern. Tiberi verlängern sie, der ist ja beim Giro auch ein sehr starkes
stark
GC
gefahren. Ja.
Haben wohl ein paar Leute aus der U23 hoch. Dann schaue ich jetzt mal kurz durch. Ja, Cofidis ist interessant. Also Cofidis holt sich Dylan Toins von Israel, Alex Aramburu von Movistar, das ist auch so einer, der halt einfach überall ganz gut fahren kann, aber irgendwie selten gewinnt.
Den brauchst du aber auch keinen Fahrer an die Seite zu stellen.
Das ist ein typischer Punktefahrer. Ich weiß nicht, ob Cofidis einfach auf Nummer sicher gehen will mit Toins und Aramburu. Dann holen sie Simon Carr von EF.
Ja.
Manuel Buchmann scheint wohl jetzt durch zu sein.
Ist, also, ja.
Und das war es, glaube ich, erstmal an neuer. Nee, Sylvain Moniquet von Lotto Destiny. Das ist ein ganz guter Bergfahrer. Mhm. Aber es sind so ein paar mehr internationale. Also da war jetzt hier. Wenn ich richtig schaue, ist da kein Franzose dabei, den sie holen.
Dylan Toins hast du schon gesagt?
Dylan Toins habe ich schon gesagt,
okay, ja.
Also ich glaube, es geht viel um Punkte.
Ja.
Um auf Nummer sicher zu gehen, ich weiß gerade gar nicht, wo sie stehen.
Dylan Toins muss ich aber auch fühlen, ey.
Der ist so richtig so, hey, wir brauchen Punkte, holt mal Dylan Toins. Und der kriegt jedes Mal wahrscheinlich eine Gehaltserhöhung. Ja,
klar,
weil er einfach.
Der spielt das Ding
so,
auch mit.
So, genau, ja, der spielt das mit. Ist eigentlich eine ganz geile Situation für ihn.
Mhm.
Der ist aber auch eine extrem starke Flandern-Rundfahrt gefahren, Dylan Toins. Und ist dann nur disqualifiziert? War das Toins, der disqualifiziert wurde? Und Pollitt war Vierter und ist dann Dritter gewesen, weil Dylan Toins disqualifiziert wurde. Das hat mich ein bisschen geärgert für Dylan Toins, weil er ein geiles Rennen gefahren ist.
Ja, stimmt.
Ja. Ansonsten hat Jake Walula noch so ein paar Leute geholt. Im letzten Mal sind wir schon ein bisschen durchgegangen.
Haben wir schon Bob Jungels nach Ineos?
Bob Jungels nach Ineos haben wir noch nicht gesagt, nee. Ist gut, ist ein solider Typ.
Ja.
So, der macht einen guten Job.
Ja, genau, also es gibt nicht viel mehr Meinung zu gerade, ne?
Zu dem jetzigen Bob Jungels nicht, ne?
Genau, halt zum jetzigen Job.
Krasser Ardennenfahrer auch. GC mal Top 6 gefahren beim Giro.
Mhm.
Genau, ansonsten wenig krasse Updates. Schachmann zurück zu Suda Quickstep hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon. Und Isaac Del Toro kriegt eine kleine Gehaltserhöhung und verlängert bis 2029.
So.
Das war es, glaube ich, erstmal so an wichtigen Sachen. Außer wenn man jetzt nochmal bei Visma Liseberg reinschaut, die holen direkt 4 Fahrer aus dem Devo-Team mit je 3 Jahresverträgen.
Oh, ja, okay. Dann haben sie ein paar gute Tests gesehen.
Matthew Brennan, Menno Huising, Timon Graat und Lou van Belle gehen alle hoch.
Ja.
Ich meine aber, dass Lou van Belle schon einen Vertrag hatte, aber kann man nochmal im Nachhinein nachschauen. Aber das ist so erstmal die wichtigste Übersicht für die Transfers, die wir jetzt in der letzten Woche hatten, oder das ist jetzt der Stand der Dinge. Wollen wir weiterspringen in die Physiologie?
Ein Transfer-News vielleicht noch, Peter Sagan beendet seine Karriere.
Peter Sagan hat seine Karriere vor langer Zeit beendet.
Der war doch bei Pierre Baguette auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist er irgendwas gefahren? Na egal.
Doch, der ist Ungarn-Rundfahrt gefahren. Ah, ja. Der ist noch irgendwas anderes gefahren, glaube ich. Slowenien-Rundfahrt?
Ja, egal.
Rundfahrt.
Hätte einfach auf sein sollen. Egal. Vielleicht ganz kurz, bevor wir in das Thema einsteigen, nochmal eine kleine Add-on. Hier die Science Athletenkader Performances der Woche. Würde ich da nochmal ganz kurz was erzählen. Eins unser Athletenkader, unser Fahrer. Und zwar haben wir einerseits Double Transcontinental zum zweiten Mal gewonnen. Athlet von mir. Also sprich Gere und Tevis und Sherry Cardona. Letztes Jahr hat sie schon gewonnen, dieses Jahr gewonnen. Finde ich mal eine heftige Performance da. 11 Tage von Lille nach Istanbul. Oder von Roubaix nach Istanbul. Also werde ich komplett irre, was da passiert. Und die sind das Duo gefahren. Und ich kenne halt beide Daten.
Ja.
Ich hatte vor 2 Jahren noch beide trainiert. Jetzt in diesem Jahr den Gerion. Und weiß auch, dass Gerion selber sagt, dass es am Anstieg schwierig ist, bei Sherry auch manchmal dran zu bleiben, weil die einfach auch nicht müde wird. Also die fährt wirklich diese Ultrarennen extrem stark. Dann, apropos Ultra, gerade ist Sepp Breuer mit seiner Aktion von Finnland nach Portugal zu fahren, also European Divide, mit einem neuen Streckenrekord, gut unterwegs.
Nee, Connect.
Connect. Divide war USA. Connect. Und er ist sehr gut unterwegs und ich hatte ihn letzten Tage mal geschrieben, aber es ist halt schwierig, weil die Kapazitäten, die er hat, sollte er in den Schlaf investieren. Und dann meinte er auch so, es ist halt so hart. Also ich bin jetzt so halt so müde. Merk's aber halt an den Daten, die ich da auch sehe. Ich habe ja auch alles mal bei Training Peaks direkt hochgeladen bekommen bei ihm. Er wird es auch schaffen. Also er wird das wirklich schaffen, weiß er auch. Aber es ist halt alle Kapazitäten, Ressourcen, die du jetzt hast, ist wirklich so gegen dich selbst. Ich weiß gar nicht, wir sind bei Tag heute 23, 24 oder sowas. Das ist wirklich die Ressourcen, die du jetzt hast, ist einfach nur dran zu bleiben und diese Scheiße, die auf dich zukommt, irgendwie zu tolerieren, auszuhalten und weiterzumachen. Physiologisch, es hat jetzt 23 Tage geklappt, es wird auch noch weiter funktionieren in dem Zeitab. Ja. Das ist echt, echt irre. Und ein Athlet von mir, der Michael, fährt hier das Veloton Race in Berlin. Dieses Jedermann-Rennen, einmal der 1-Kilometer-Sprint als Vorläufe und dann so Heat. Boah, das fände ich halt auch ein bisschen mies, also die Belastung. Fährst du Vorläufe 1 Kilometer, dann halt im Vierer-Duell gegeneinander. Wurde leider disqualifiziert im weiteren Vorlauf. Erzähl auch nicht weiter, warum. Aber gewinnt dann tags darauf in der verschwenderischsten Fahrweise das Straßenrennen. Er ist erst in der Gruppe unterwegs. Dann sagt er, komm, ich habe gute Beine, ich fahre solo raus im Regen. Rutscht aber leider weg in der Kurve, wird wieder eingeholt. Dann im Finale auf irgendwie Platz 16 nach vorne gerollt und gewinnt nachher gegen Philipp Walsleben noch im Sprint. Also der hat echt da gut einen rausgehauen. Tritt auch regelmäßig seine 1,5 da im Antritt. Das war echt, echt interessant. Also das vielleicht mal zu unseren Athleten nochmal. Wollte ich mal zwischendurch mal vielleicht ein paar News reinbringen.
Jo, dann wollte ich eigentlich jetzt sagen, von Leuten, die Ultras fahren, zu Allouts, weil jetzt passt das nicht, weil der andere gesprintet ist.
Ultra-Performances auch im Training?
Neuer Ansatz. Group Rides und Drop Rides sind auf jeden Fall ein Thema. Und ich habe so ein bisschen mal geschaut, was habe ich früher eigentlich trainiert. Mache jetzt auch gerade kein strukturiertes Training und fahre halt ab und an mal irgendwie einen Berg schnell hoch und habe dann so gemerkt, ja, das hast du früher relativ häufig gemacht. Mhm. Also früher mit noch nicht so viel Wissen über Sportwissenschaft sind die Hit-Intervalle eher so gewesen, dass wir in der Gruppe gefahren sind. Wir sind im ersten Berg so schnell hochgefahren, wie wir konnten. Dann gab es eine Pause oder da gab es nochmal so ein bisschen flach und noch einen Sprint. Und dann kam der nächste Berg, aber da lagen halt so 20 Minuten zwischen. Es war auch egal, wie lang die Berge waren von der Belastungszeit. Es wurde halt einfach immer all-out hochgescheppert. Das war so ein bisschen unter Mischmasch durch die Zonen. Der Traum eines jeden Trainers. Und da habe ich mir die Frage gestellt, weil ich das jetzt gar nicht mehr mache, ist das etwas, was ich vielleicht auch irgendwie das vermissen könnte in den Anpassungen? Also gibt es irgendwas, was da gut funktioniert hat, weil fit war ich auch, was ich jetzt vielleicht nochmal einbauen sollte? Und da haben wir die Frage gestellt, was passiert eigentlich bei so All-Outs? Was passiert da genau mit dem Körper? Gibt es da Theorien?
Ja, okay, also so ein bisschen nach dem...
Ich kann es auch nochmal anders formulieren.
Bitte.
Ich fange mal an. Wir können ja All-Out erstmal definieren. Wir versuchen kardiovaskulärer All-Out, Laktat, All-Out. Mhm. Was passiert denn beim Maximalpuls? Passiert da irgendwas anderes, als wenn ich 3 Schläge unter dem Maximalpuls bin?
Sprich, eher zonenorientiert oder soll ich einfach ballern? Wenn wir in die Intensität gehen, ja.
Das ist halt die Frage.
Du versuchst, also was bei All-Out passiert, ist, dass zumindest den maximal möglichen Trainingsreiz in der Intensität dann irgendwie umsetzt. Das kann man ja schon mal sagen. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das bewerte ich jetzt erstmal nicht, sondern zumindest können wir sagen, intensiver ging es an dem Tag nicht.
Maximaler Stress.
Maximaler Stress, intensiver ging es halt nicht, genau. Das ist auch so ein bisschen die Idee vom Best-Effort-Prinzip. Hatte ich auch schon mal ein bisschen, glaube ich, hier erzählt, wenn wir VHC-Max-EB-Intervalle fahren, klassische 5x6 Minuten zum Beispiel, hatte ein Kommilitone, E-Mail-Kommilitone von mir, in Norwegen mal eine Studie gemacht. Was ist, wenn du gute Beine hast und sagst, ich kann mehr geben und mach auch mehr, dann erhöhe ich den Ergometer um ein paar Prozent. Ist das besser oder nicht? Festgestellt, oh, siehe da, Schocker, ich habe auch mehr Zeit oberhalb von 90% der VHC-Max. Also es ist intensiverer Reiz. Wenn es geht, machen, weil mehr Intensität und mehr Reiz. Ob das jetzt chronisch hinweg das bessere Training ist, das kann ich jetzt erstmal an der Stelle nicht bewerten.
Aber meinst du mehr über 90%? Das ist ja auch so ein Ding. Hm. In Summe?
In Zeit.
In Zeit, genau. Genau. Also in Summe über die ganze Fahrt.
Genau,
in
Summe über die Zeit.
Das ist halt auch so ein Ding, was ich auch da gemerkt habe. So, du hast es in Summe vielleicht mehr gehabt, aber die Frage ist halt, wenn man so ein bisschen auf die Sauerstoffkinetik guckt, ist es überhaupt so richtig sinnvoll? Hat mir das eine was mehr gebracht oder nicht?
Yeah, also wenn du Intervalle fährst, 4x8 Minuten und das dann auch sukzessive erhöhst, dann können wir davon ausgehen, dass die Zeit, oberhalb von 90% zum Beispiel, sehr, sehr hoch ist und dass das schon mal ganz cool für dein Training ist. Aber am Ende hast du auch, muss ich sagen, nur 4x diesen Zustand V2-Kinetik aufbauen.
Nur 4x8 Minuten, also nur 32 Moment. Minuten.
Nee, ich meine nicht die Minuten, ich meine gerade die Anzahl an Anpassung Efforts. Deiner V2-Kinetik, an Efforts, genau. Sind bei 4x Anpassung von eher 200 Watt auf hohe Intensität. Wenn wir das zum Beispiel in so einem Baller-Ride einbauen, dann passiert uns vielleicht, wenn wir dumm genug sind, 18x. So.
Genau.
Und dann haben wir 18x diese Anpassung VO2 und Laktatkinetik.
Das ist ein interessanter Punkt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also es gibt natürlich einmal die Zeit in Zone, aber es gibt natürlich auch diese kann man nennen das mal Ramp-Up.
Genau.
Und gibt es da Theorien oder Paper dazu, dass dieses Ramp-Up was bringt?
Dass du quasi immer wieder, ich sag mal, spontan aus einer Linienintensität hochgehst und dann halt den Stoffwechsel anregen möchtest. Es gibt Unterschiede, ja, in der VO2-Kinetik, sprich, Beispiel, wir fahren 200 Watt, haben eine Sauerstoffnahme von 38 Milliliter relativ. So, deine maximale Aufnahme ist vielleicht 68, keine Ahnung. Und wenn du jetzt losprügelst, dann hast du am Anfang erstmal von Sekunde 0, wenn du Intervall beginnst oder deinen Effort, deine Attacke, deinen Ausreißversuch, hast du ja erstmal einen Bedarf an Sauerstoff, theoretischen Bedarf, weil du trittst erstmal direkt, keine Ahnung, 83 Watt. Die hast du aber an Sauerstoffnahme, ist die noch nicht da. Das heißt, du hast eigentlich einen Bedarf, den du noch nicht gedeckt hast. Das heißt wiederum, du kompensierst diese Energie, die du jetzt erstmal erbringen möchtest, die du noch nicht mit Sauerstoff füllen kannst, kompensierst du mit sehr viel Laktatproduktion.
Ja.
Und jetzt
das ist an der Stelle nochmal, das ist auch der Grund, warum man auf jeden Fall ein Warm-up fahren sollte vor seinen Intervallen,
genau.
Weil sonst kann es sein, dass man sich im ersten halt schon einfach so frittiert, weil man sofort ganz viel Laktat hat und es nicht mehr los wird.
Ja genau, weil wir darüber nachdenken müssen, jetzt ist dann der entscheidende Punkt an der Stelle, wie schnell springt deine Ruhe-VO2 oder deine 200 Watt VO2 auf die Ziel-VO2 von meinetwegen 65 Milliliter. Und wenn das lange dauert im ersten Intervall, weil die Prozesse noch nicht so angeregt sind,
bist du im Arsch.
Dann hast du das kannst du so sagen, und wissenschaftlich heißt das quasi sehr viel, sag mal.
Großes Delta,
genau,
was dann
schön.
Da am Ende für zu viel Laktat führt.
Genau, die Fläche im Laktat.
Die Fläche ist groß,
ja, genau. Gut,
wie macht man das noch mit so einem Integral?
Super, genau.
Ja, super wissenschaftlich.
Ja, also die Fläche theoretisch, was jetzt über anaeroben Stoffwechsel mehr gedeckt wurde, um diese Energie zu erzeugen, die ja gebracht hast, weil meistens, wenn wir Montagsruhetag hatten, Dienstag einen Easy-Tag, Mittwoch wollen wir Intervalle fahren, da sind die Beine auch gut genug.
Dann schmierst du da so richtig scheiße ab. Vor allem, wenn du niedrige Pausenlängen hast. Wenn du 4x8 Minuten mit 2 Minuten Pause fährst, wenn du das ohne Warm-up machst, dann hast du ein hohes Potenzial und viel Laktat produzierst tendenziell, dann hast du halt ein hohes Potenzial für scheiße, ich versaue in den ersten 2 Minuten meine komplette Intervall.
Ja, und das ist halt, wenn du so ein Hochglykoliter bist, wie ich oder wie du auch, ey, das ist auch dann möglich, sich da so wegzuscheppern.
Ja,
also ich kenne so Tage, ich weiß noch, ich hatte mal eine Zeit lang ein bisschen Pause, ne, weil krank und so weiter, dann, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das. Und dann bin ich wieder reingefahren, fühlte mich ganz gut und dachte, oh, heute sind gute Beine. Dann wollte ich mir so ein Warm-up machen, was aber ausgeartet ist in, ich fahre ein bisschen schneller. Fahr Rampe Bärenrad raus. Fahr diesen Hügel hoch. Und hab dann gemerkt, dass ich die ganze Zeit mit 500, 550, 600 Watt auf dem Pedal stehe. Und Lennart, ich habe kaum geatmet dabei.
Ja.
Es war nicht Nasenatmung, aber es war so wie Sweetspot atmen und trotzdem
sehr hohe Sauerstoff
sehr langsames Hochfahren und trotzdem konnte ich 600 Watt auf dem Pedal stehen lassen und dachte mir, oh mein Gott, das wird gleich so wehtun, wenn ich oben ankomme, weil irgendwann kommt der Punkt, weil ihr
ruft
seid
da
nicht
irgendjemand aus der Zelle an, hallo Wollen Sie vielleicht bitte mal die Atmung anstellen?
Wie wär's mit der Atmung? Aber dadurch, dass du halt trainiert bist, mit einer hohen Rate, hohe Laktatkonzentration, ne, zu fahren, ich habe ja auch schon gesagt, 20 Millimol hatte ich auch schon, wenn du sowas hast, dann kannst du das auch. Und dann fährst du und dann merkst du so, oh, das wird gleich so wehtun. Das war das gleiche Prinzip wie
mein... Das war nur okay, wenn du danach ja auch aufhören kannst, aber halt nicht bei 4x8, wo es dann, wo du 2 Minuten aufhören kannst und dann tut es danach halt einfach so.
Und das war 1:1, kombiniert mit dem Effekt von B-Carb, war das mein rund um Köln Bergpunkt, den ich da geholt habe, die Bergzeit. Ich bin da reingegangen, habe genau gemerkt, ich kann gerade so tief gehen, ich könnte wahrscheinlich noch tiefer gehen, aber das wird gleich so scheppern in der Zelle.
Ja.
Und wenn das halt auch passiert, gerade halt mit der langen Anpassung, merkst du es im Intervalltraining. Und deswegen, um dann auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, kann ich das trainieren? Ja, es gibt unterschiedliche, sag mal, V2-Kinetik-Geschwindigkeitsraten, sprich, wie schnell kommst du von 200 Watt auf 380 quasi auf V2-Kinetik. Durch Warm-Up können wir das ändern, durch Training können wir das ändern.
Das ist interessant. Das können wir machen. Warm-Up war ja ein bisschen klar, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, so mach das Warm-Up, danach ist die Anpassung oder die Kinetik viel, viel besser, du fährst in den ersten Reihen und du hast nicht mehr so ein hohes Delta zwischen Bedarf und Aufnahme. Und hast halt weniger Laktat in den ersten 1-2 Minuten und schmierst dann nicht so ab. Aber interessant auch, dass du es trainieren kannst irgendwie und sagen kannst, hey, selbst wenn du beim Warm-Up dann messen würdest, wäre das irgendwann besser. Und da habe ich jetzt noch so einen Punkt. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel UAE, aber auch Visma Liesebike relativ viel von so 8x2 Minuten Hit-Intervallen fahren. Da frage ich mich halt, ist das auch so ein bisschen darauf aus, also weniger die langen Intervalle zu fahren, sondern mehr dieses Auf und Ab.
Da geht es nicht darum, Zeit in Zone zu verbringen, was die VO2-Gesamtumsatzmenge angeht.
Genau.
Schaut euch das Video von gestern an auf unserem Channel. Da bin ich nämlich Intermittent Fat Max mit 1 Minute 4 Minuten gefahren, später 1 Minute 2 Minuten Pause nur noch. Und habe mir das mit Moxie angeschaut, mit der Entsättigung und Sättigung von Sauerstoff. Und klar, das ist nicht VO2-Umsatz, aber zumindest können wir die Nutzung messbar machen. Und das ist letztendlich, genau, dieses, wie häufig gehst du mit der Liniennutzung runter, wie häufig geht sie wieder hoch und kann ich das Ganze, diese Geschwindigkeit, diese Rate, kann ich die trainieren und verändern und im besten Fall vielleicht für Radrennen auch bei höheren Performances mit 2,50 immer noch relativ schnell vielleicht auffüllen.
Ja.
Und das, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, 1:1 auch das gewesen, was mir in Stotzheim das Genick gebrochen hat, wo Leute auch zurecht geschrieben haben, wie war mein Warm-up? Ja, ich bin 6x30, 30er gefahren, aber vielleicht muss ich das ein bisschen anpassen, glaub, das Timing verändern.
Die 30 Sekunden reichen nicht.
Ja.
Ich habe das ja auch also nicht so ausprägt wie du, aber ich tue mir dann auch länger weh und auch so richtig. Also ich versuche dann meistens irgendwie mindestens eine Minute mir so richtig weh zu tun. Klar, das kostet ein paar Carbs, aber die kriegst du wieder zugeführt.
Carbs ist
und so vor allem mit in Kombi mit Bicarb, wenn du dann einfach mal weh tust richtig, dann funktioniert das System danach viel besser. Also ich fahre eigentlich immer eine Minute richtig hart.
Ja.
Also in meinem Fall sind das dann 400 Watt plus.
Ja.
Und normalerweise.
Mehr als das, was du im Ring gefahren bist. Du warst nämlich 372 Average in einer Minute.
Genau. Und dann merke ich aber meistens, muskulär, bei mir ist es ja das linke Bein, wenn der Muskel so anfängt, unangenehm zu werden, dann tue ich dem noch so ein bisschen weh, aber ich muss den Punkt erwischen, wo ich den nicht überstrapaziere. Und dann höre ich auf, fahr locker und dann weiß ich, okay, der Kollege ist jetzt vorgewarnt.
Ja. Und das finde ich absolut richtig und das ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz. Das ist auch ein bisschen das, was die Leute in den Kommentaren meinten.
Aber ist nicht auf Sauerstoffkinetik dann so?
Es kann auch unter Umständen genau da funktionieren. Ich weiß, wir wissen es ja nicht, ne? Aber es kann unter Umständen sein, dass das auch dann die VO2-Kinetik für das Rennen anpasst. Was ich nur gemerkt habe, ich glaube, ich muss mal ausprobieren, dass das Timing entscheidend vielleicht auch sein könnte, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann rollen wir noch dreimal auf der Strecke rum. Irgendwann merken wir, okay, du willst in der Startposition nicht letzte Reihe sein. Das heißt, du stellst dich auf und diese 10 Minuten, wenn jetzt nochmal, ne, weil wir nochmal ein Trikot dem Veranstalter schenken und so, und dann dauert es nochmal 5 Minuten länger. Dann stehst du 15 Minuten rum. Die Sauerstoff, die VO2 aktuell ist gerade bei 5 Milliliter. Ich fahre gleich los. Vielleicht die ersten 3 Runden, zu viel Peak, das hatte ich auch definitiv bei mir gesehen, klar, zu viel Antritte. Und dann dieses Delta von 5 Milliliter Ruhe VO2 auf eine 62 hochzubringen, mit einer schlechten Kinetik, weil ich 15 Minuten rumgestanden habe, das ist das, was wahrscheinlich dann nachher die Performance beeinflusst. Und da ist, glaube ich, sehr viel Individualität drin.
Ja.
Sehr viel Individualität, wie lange dein Warm-up noch nachhaltig funktioniert und wie das gestaltet ist und so weiter. Und das merke ich halt auch, wenn ich einfach nur an Ampeln stehen bleibe, wenn die zu lange rot ist und dann losfahre, dann denke ich manchmal, ey, wenn ich müde bin, ist das schlimmer.
Das Ding, wie du an der Tanke hältst.
Ja.
Und du oder einen Kaffeestopp machst.
Ja.
Und danach fährst du wieder los und denkst so, Alter.
Und dann hast du solche Konsorten, die haben das nicht.
Ja, dann hast du
und die nerven hart.
Genau. Aber dann würde ich dir vorschlagen, machst du halt lieber den Letztreihenstart und fährst die ganze Zeit auf der Zielgeraden auf und ab, so wie ich das manchmal mache. Bist dann auch eingeklickt, kannst dann losballern und am Ende...
Wäre dann am Ende ein bisschen die Lösung, genau. Die VO2 nicht auf 5 Milliliter, sondern zumindest auf 18 zu halten vielleicht und so ein bisschen den Stoffwechsel anzuregen, genau.
Ja.
Und das halt im Training zu trainieren, jetzt kommen wir wieder auf die Ursprungsfrage zurück, das kannst du natürlich einerseits mit den Intervallen machen, ne? Das ist dann halt, mittlerweile in Studien haben wir ein paar Sachen gesehen oder wir sehen auch im Training, weil irgendwas muss der Trainer ja aufschreiben, ne? Muss ja was aufschreiben, weil irgendwie kannst du ja nicht sagen, mach irgendwas, sondern du musst Inhalte haben. Wir haben zum Beispiel auch in Trainingsstudien, die gezeigt haben, dass du zum Beispiel mit extra Sprints, 4x30 Sekunden Sprints innerhalb deines Trainings, dann nochmal ein bisschen mehr spezifische Reize auf verschiedenen Ebenen setzt. Beispiel, du fährst 2 Stunden Lit, machst du 4x30 Sekunden extra Sprinttraining. Bei 6x30 gibt es das auch noch von Skovgaard, ist 4x30, habe ich eine Studie von Krea und Kollegen. Erhöht ein bisschen die VO2-Max-Anpassung danach und vor allem auch den Fettstoffwechsel danach und diese VO2-Kinetik. Auch da kannst du dir vorstellen, 30-Sekunden-Sprint, gepacen, nicht Vollgas los, hast auch eine gewisse VO2-Anpassung über die Zeit hinweg, machst du Pause, geht's wieder runter und das einfach mit reinzubringen, um das ganze System zu triggern. Okay. Ist übrigens auch der Grund, warum ich in der Taper-Woche vor großen Radmarathon zum Beispiel auch die Athleten nochmal 3x8x30-30 an einem Dienstag oder Mittwoch fahren lassen möchte, damit einfach das System in einem kontrollierten Setting nochmal so angetriggert wird.
Gutes Stichwort. Du hast ja gesagt, du möchtest ein Webinar ankündigen, was wir machen werden zum Thema Radmarathon Fueling Pacing. Du kannst dazu mehr sagen.
Ich hab dir
zugehört. Aber ich habe die Daten nicht im Kopf.
Genau, am dem Montag, lass mich kurz schauen, es ist der 19. Es ist der 19., genau, 19.8. machen wir um 19 Uhr, machen wir normalerweise jede Woche 19 Uhr unser Live-Call mit allen unseren Science-Coaches-Athleten. Sprich, unsere Athleten kommen in den Call, sprechen gemeinsam ein paar Themenblöcke durch, analysieren das Training und würden in der Woche, da themenaktuell ja bald der Ötztaler ansteht, einmal eine Ötztaler Race-Pace-Strategie-Webinar-Struktur euch allen mitgeben wollen. Also alle, die jetzt irgendwie gerade zuhören, denken so, oh, warte mal. Den Ötztaler, den fahre ich doch.
Oder irgendeinen anderen Radmarathon.
Oder irgendeinen Radmarathon. Der Kitzbühler ist auch noch bald. Den fahre ich doch. Dann springt mal diesen Call rein. Montagsabends, 19 Uhr. Den Link haue ich hier einmal unter die Spotify-Folge in die Shownotes. Guckt es einmal rein. Könnt ihr reingehen. Werdet reingelassen. Seid erstmal prinzipiell auf Stumm. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte erstmal in den Chat schreiben. Falls wir zu viele sind, werden wir aber auch Ganze koordinieren. Und dann gibt es einen Kurzvortrag über Pacing-Strategien, über Kohlenhydratversorgungsstrategien, wie man das Ganze angehen kann beim Ötztaler. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst uns einfach eine gemeinsame offene Frage-Antwort-Runde machen. Dann seht ihr mal, wie das Ganze läuft bei uns beim Science-Coaching. Das bieten wir jetzt für euch direkt an alle an, kostenlos. Kommt einfach mit rein, wenn ihr Fragen habt, bringt sie mit und dann sprechen wir über den Ötztaler.
Top. So, Geil. Jetzt haben wir eben schon über Max Puls gesprochen.
Ja.
Hast du da überhaupt richtig drauf geantwortet? Passiert, also sind, sagen wir, wenn 190er Puls, wenn ich 190er Max-Puls habe, passiert da noch irgendwas anderes, wo du sagst, da ist so viel Stress da, da könnte noch eine andere Anpassung entstehen?
Nur im Rudern. Ja, das hat, glaube ich, auch schon mal gesagt. Die Ruderer sind ja eventuell die einzigen Athleten, die es wirklich schaffen, ihren Herzmuskel
auszulassen.
Oder zu trainieren. Ja. Weil sie durch die Ganzkörperbelastung in ihrer Performance, die meistens zwischen 6, 7, 8, 9 Minuten geht, Intervalle, die im Bereich auch gehen, wirklich ein VO2-Max-EB-Training machen, regelmäßig, und halt Ganzkörperbelastung, also die VO2 so hochtreiben, dass sie wirklich auch eine gewisse Vergrößerung des Schlagvolumens, also pro einzelnen Herzschlag, die Auswurfrate des Blutes, nur wie viel Milliliter pro Schlag rauskommt. Die einzigen Athleten sind, die wirklich dort Anpassungen bekommen, die wirklich da was trainieren, weil sie so tief reingehen können. Theoretisch auch vielleicht Skilangläufer, aber die haben meistens dann zu lange Distanzen wiederum. Ne? Ja. Der Wettkampf ist dann irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die Ruder haben halt 6 Minuten, 6,5 Minuten und die kommen halt wirklich tief da rein und deswegen haben sie unter anderem auch mitunter die größten absoluten VO2-Max-Werte. Deswegen, wenn wir es vielleicht hinbekommen, mehr Zeit im Max-Puls stattzufinden, okay, können wir da vielleicht was machen, aber gleichzeitig, jeder, der das merkt, das ist so ein Dilemma, um Max-Puls stattzufinden.
So unangenehm.
Ja, und das hältst du auch nicht lange. Die Zeit ist dann nicht mehr lang genug. Also wir Radfahrer kommen da ein paar Minuten kurz rein, aber nicht 6,5 Minuten Max-Puls oder halt 4 Minuten davon. Und dann ist die Anpassung da ja meistens auch nicht ganz so hoch.
Dann gehen wir mal auf einen anderen Faktor, Laktat, maximales Laktat. Also wenn wir sagen, wir machen 4x8 Minuten, kommen wir hinten raus beim letzten wahrscheinlich irgendwo in Bereichen, wo es unangenehm wird. Ist aber auch jetzt nicht so das maximale Laktat. Und ich würde sagen, was, das ist ja ein relativ konstantes, gepacedes Training. Wenn du so 1-Minuten-Allouts fährst, da kommst du wahrscheinlich schon irgendwie höher an sich.
2 bis 3 Minuten ist, glaube ich, mit der
Wertbus, das ist jetzt noch unangenehmer, und das sind genau auch so diese Länge, Anstiegslängen im Bergischen, so wenn du dann mal wirklich 2 bis 3 Minuten da all-out hochschepperst.
Ja.
Was passiert bei Maximum Laktat? Haben wir da vielleicht irgendwelche Anpassungen, dass man sagen könnte, es lohnt sich auch einfach mal völlig wild und dumm durchs Bergische zu ballern?
ja, also wir können es ja beziffern, energetisch in anaerobe Kapazität, also wie viel Energie hast du zur Verfügung oberhalb deiner Schwelle, nur als Beispiel. Ja. Haben wir auch schon mal gesprochen über das Pogacar-Phänomen. Und wenn du das halt immer wieder regelmäßig machst und Zeit darin in diesem hochanaeroben Bereich verbringst, dann glaube ich auch, dass du da die Enzymatik so trainierst, dass du dieses saure Zellmilieu auch länger aufrechthalten kannst und dadurch auch, ich sag mal, Laktattransportkinetik trainieren kannst. Beispiel.
Also einmal höherer pH, niedriger pH Zelle, genau. Aber vielleicht auch gleichzeitig mehr Transporter.
Und das ist die Idee daran, genau, auch da nochmal, schaut es euch mal in dem Video an, weil ich habe die Laktattransporter grafisch dargestellt, in dem Video ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, sprich, dass die Laktattransporter, vor allem MCT4, dafür zuständig sind, dass aus der Zelle aufgebautes Laktat und H-Ion, ist ein Laktat-H-Ion-Symporter, also im 1-zu-1-Verhältnis werden H-Ion und Laktat aus der Zelle rausgeschafft, ins Blut gegeben, in der Zelle ist doof, im Blut immer noch doof, aber kannst du tolerieren, ist immer wichtig, wie der Zellzustand funktioniert. Und du kannst den Gehalt und die Dichte der Laktattransporter trainieren. Gibt Studien, die gezeigt haben, MCT1 und 4 Transporter sind bei Ausdauerathleten deutlich höher als bei untrainierten Athleten. Und wir haben auch schon mal über die sogenannten Pferdeintervalle gesprochen. 7x2 Minuten All-Outs, die es geschafft haben, die MCT4-Dichte zu erhöhen. Für die jetzt nicht wissen, was los ist. Deswegen Pferdeintervalle. Die Studie hat Probanden genommen, also englische Vollblutpferde, die hat 7x2 Minuten Allouts laufen mussten und dann haben
hat
sie halt
man
dann
die gefragt, ob die Allout gelaufen sind?
Die haben gesagt, ja. Die mussten einmal unterschreiben mit der Hufe, so ein Stempel und dann durften die los und sind dann 7x2 Minuten Allouts gelaufen und konnte man feststellen, dass die Laktattransportdichte sich erhöht und das ist natürlich irgendwie relativ logisch, 2 Minuten Belastung für viel Laktat aufbauen, dann lange Pausen, um Laktat auch abzubauen.
Was sind das für Pausen?
Ich würde sie aktiv machen, aber eher im Lit-Bereich. Es gibt auch Studien, die gesagt haben oder gezeigt haben, dass zum Beispiel ein aktives Ausfahren Laktat nicht schneller reduziert als passives Rumsitzen. Auch wenn es gefühlt, finde ich aber auch, ein bisschen angenehmer ist zu fahren.
Okay.
Und auch keine Effekte hat auf eine Performance danach. Also theoretisch, Thema Timmy Teutenberg, Omnium Bahn, der kann auch drauf rumballern, passive Pause machen, dann noch ein Rennen fahren vom Laktat und von der Regeneration. In der Studie hat es keinen Unterschied gemacht. Gibt natürlich Einzelfälle, wo man merkt, dass es halt für einen besser funktioniert. Ich würde auch aktiv fahren. Es muss aber nicht unbedingt Fatmax sein. Ich würde auch sagen, Lit, nimm die Intensität runter, baust Laktat ab. Wenn du merkst, ich bin wieder soweit, kannst du das nächste Intervall ansetzen.
Also ich würde sagen, zu den von dir eben schon genannten 1 Minute, 4 Minuten Laktat-Shuttling-Intervalle, die wir auch häufig im Training haben, sicherlich auch sinnvoll, irgendwie mal so ein bisschen zu variieren und zu spielen.
Ja.
Irgendwie 30 Sekunden auf einer höheren Intensität noch als die 1 Minute und dann irgendwie 2-3 Minuten den Abbau trainieren. So. Einfach, dass man so durch die Zonen in der Intensität auch so ein bisschen durchgeht.
Wir haben in unserer Trainingsdatenbank haben wir auch zum Beispiel 1 Minute 4 Minuten den VHS Max IE Sweet Spot. Sweet Spot auch unangenehm, weil gar nicht so niedrige Intensität. Wir haben aber auch 1,30 und 7 Minuten Lit. 1,30 schnell, 7 Minuten Lit Pause. Also, dass du da so ein bisschen auch mal variieren kannst, die Zeiten auch variieren kannst.
Ja.
Wenn das anders. Viele Fahrer, die jetzt in den letzten 3 Jahren angefangen haben mit Radsport, die jetzt nicht abgestiegen sind, sondern sagen, ich bin hängen geblieben, macht Spaß, finde ich cool, die merken ja auch, dass sie jetzt regelmäßig im Training auch besser werden und auch ganz gerne mal mal einen Anstieg fahren und so weiter, mal schnell fahren, vor allem, weil die meisten Athleten, das merkt man immer wieder, auch gar kein Pacing-Gefühl haben.
Ja.
Die sind so ein bisschen, wie schon mal.
Wie ich beim Laufen.
Wie du beim Laufen?
Ja, ich denke mir immer wieder, wenn ich jetzt so laufen gehe, denke ich mir, ich bin genauso wie die Fahrradfahranfänger und Anfängerinnen jetzt. Die haben so eine Pace. Dass die so ein bisschen V2-Pace und die ziehen die von Anfang bis Ende durch. Und das habe ich halt beim Laufen. Ich habe das überhaupt nicht im Griff. Ich kann damit auch so gar nicht mit dem Dimmer spielen.
Ja.
Wo ich das auf dem Rad, also ich habe mich einfach sehr daran erinnert, wie meine ersten Fahrten mit Powermeter waren. Es war so völlig random.
Ja, das ist, ich sehe halt auch viele Athletenprofile hier, vor allem bei auch Frag den Coach Dienstleistung, wenn wir da ein bisschen mal Frag den Coach unsere Dienstleistung, wo du den Coach direkt fragen kannst, ey, schau mal auf meinen Training Peaks, was siehst du? Ja. Was sehe ich da? Richtig viel random, also richtig viel, oh, Hügel, bam, rumballern, wieder Pause.
Abfahrt, passive Pause, bloß genau. Nicht treten.
Bloß nicht treten, dann wieder Kurve, rechts hoch, bam. Und das, also viele haben erstmal so ein Pacing-Gefühl, genau, und merken jetzt gerade so ein bisschen, oh, wenn ich das, ich werde ja langsam besser, das macht Spaß, dann fahre ich den Anstieg mal schneller. Und du merkst halt, das ist so, was wir sagten im Rennen, das Van der Poel-Syndrom.
Ja.
Wenn es mir gut geht, dann fahre ich auch.
Ja.
Wenn es mir gut geht und gute Beine, dann fahre ich voll los. Und wenn du so eine Gruppe hast, die nur so funktioniert, ist das anstrengend und witzig zugleich. Denn es hat immer irgendeiner gerade ein gutes Bein, fährt los, der andere nicht, warten, bis alle wieder zusammenrollen, dann fährt der nächste oben drüber. Mhm. Es ist ein Chaos, aber manchmal auch ziemlich witzig. Es
macht Bock, ja, klar. Also klar. Ich finde diese Drop-Rides irgendwie, also die Drop-Rides an sich finde ich cool. Wie manche gefahren werden, ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Aber ich finde das einfach irgendwie gut. Wir haben das ja früher auch einfach gemacht. Wir haben dann einfach da sind diese Anstiege immer Volley gefahren.
Ja.
Dazwischen wurde halt dann einfach mal gesprintet, wenn ein Ortsschild kam, oder es wurde halt locker gefahren oder irgendjemand hat gemeint, er muss dann nach dem Anstieg drüber attackieren.
Ja, genau.
Und du bist halt immer todesgrau nach Hause gekommen.
Ja.
Und damals haben wir noch nicht mal Kohlenhydrate zugeführt. Also das war.
Das ist aber auch übrigens schlecht für Laktattransporttraining. Ne?
Golden Age of Cycling.
Ja, auch damals auch mit 19er Reifen.
Ja, ich würde das jetzt gerne auch noch ein paar Mal machen. Und ich würde aber da wahrscheinlich lieber mit Bike Up auftauchen, weil es weniger wehtut. Da ist die Frage, kombiniert man das mit sowas?
Mhm.
Also will man bewusst lieber sagen, hey, wir lassen die Zelle vom pH so sauer wie geht und es ist egal, ob das bei 13 oder bei 17 Millimolaktat oder man hat ja auch, glaube ich, Studien oder es gibt auch Theorien, dass Bike Up noch andere positive Effekte hat. Ich meine, dass es in einigen World Tour Teams halt zu intensiven Training generell empfohlen wird.
Ja, ich hatte auch schon mal gesagt, diese tendenziell zellschützende Funktion. Mhm,
aber da war noch was anderes, so ein kompliziertes Ding, was ich jetzt hier nicht zitieren kann. Ich kann mal gucken, ob ich es googeln kann, während wir hier sprechen. Aber du hast auch keine Ahnung.
Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber musst du gleich mal sagen. Ich habe auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, was du gerade meinst. Ich wollte nur sagen, also was ist, wenn ich das im Training mache?
Das war das mit diesem 1-Alpha, PGC-1-Alpha. Das ist richtig gewählt, PGC-1-Alpha.
Das ist richtig, das ist der Master-Switch für mitochondriale Anpassung und VMAX.
Ich glaube, dass es da Theorien gibt, das müssen wir jetzt nochmal nachprüfen, aber dass die dass der Effekt größer ist. Dass
für die Anpassung auf PGC-1-Alpha?
Ich müsste das jetzt wirklich, wie gesagt, googeln. Also wir können das jetzt hier mal kurz ausblenden als wilde Ländertheorie, ob das irgendwie gefährliches Halbwissen ist, können wir nochmal rausfinden.
Ja.
Ich frage nochmal denjenigen von dem Team, der mir das erzählt hat. Und da ist es zumindest so, dass sie das bei den intensiven Trainings.
Ja, wenn dem so ist, dann ist absolut klar, dass du das halt nimmst. Also, dass du das zum Training, zum Hittraining dazu nimmst.
Gut, dann machen wir erstmal weiter, ohne dass diese Theorie bestätigt ist. Und vielleicht bestätigen wir sie in der nächsten Woche oder wir, wir nehmen alles zurück. Genau.
Also, was ich gerade sagen wollte, weil du meintest, mit dem Laktatstoffwechsel, ob das sinnvoll ist im Training. Ich denke, es hat genau diese Anpassung auf Laktattransportebene. Das wäre ziemlich interessant, das so zu trainieren. Wichtig ist halt dabei, dass wir vielleicht nicht nur einen Effort machen, der uns komplett wegschießt, so auf 17 Millimol hochzuarbeiten und dann nur das einmal in einem Ride zu haben, sondern vielleicht auch wechselhaft immer wieder. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich des Fahrtenspiels, in Norwegen relativ beliebt, auch im Laufen. Sprich, wir haben dann vielleicht eine Laufstrecke, vielleicht im Wald, ein Trail, leicht hoch und runter und spiel ein bisschen mit der Strecke, spiel mit der Intensität. Das heißt, fährst du oder läufst du einen Hügel hoch, rennst ein bisschen schneller, dann baust du wieder Laktat ab bei aktiver Belastung. Das ist so ein bisschen fern von diesem strukturierten Training, ja, und man kann es auch schlecht messen und die Effekte auch nicht ganz so plakativ messen wie bei einer Studie. Aber natürlich hat das dann auch irgendwo Effekte auf VO2-Kinetik, Laktat-Kinetik und entsprechend genau das, was dir auch im Rennen auf dich zukommt.
Ja, ich habe direkt parallel gegoogelt. Habe die Studie sogar gefunden. Und die ist. Boah, wie machst du das immer mit dem et al? Also hier sind sehr viele Namen.
Wenn es den ersten, dann et al.
Pass auf, also Michael E. Percival et al. Sodium bicarbonate ingestion augments the increase of PGC1-alpha mRNA expression during recovery from intense interval exercise in human skeletal muscle.
Oh, das ist interessant.
Das ist interessant, ja. Ne? Das ist interessant und das wird tatsächlich von einigen World Tour Teams auch irgendwie so genutzt. Studie schicke ich dir, kannst du auch einfach hier unten drunter knatschen unter dem Podcast vielleicht. Und das ist ja Ich habe den Versuchsaufbau noch nicht angeschaut, aber ich gehe davon aus, dass es einfach während des Trainings gegeben wird, und so habe ich es auch verstanden. Deshalb eigentlich Drop Right oder jedes Mal, wenn du ballerst.
Mit B-Carb.
Mit B-Carb. Ist doch auch einfach geiler.
Ja, klar,
macht doch mehr Spaß,
ja.
Tut weniger weh. Du fährst besser in der Gruppe, alle denken, der hat richtig Form, und du hast vielleicht nochmal eine bessere Anpassung.
Ja, ich kann dir hier, ich habe ja vor 2 Wochen meine Geschichte erzählt vom versehentlichen Drop-Ride der Leversbach-Runde, wo ich mich absolut nicht vorbereitet hatte für diese Ausfahrt, weil ich dachte, es ist die 60 Kilometer flache Ride, es war die 90 Kilometer mit Anstieg Ausfahrt. Mit Krämpfen nach Hause gekommen, war auf jeden Fall komplett wild und die Temperaturen waren auch genial, es waren auch entspannte teilweise 26, 30 Grad. Und dann sind wir halt den Anstieg Leversbach hoch, der mit ungefähr, 11 Minuten, 21 Belastungszeit, aber nur weil ich hinten raus krachen gegangen bin, sind 3,6 Kilometer.
Die anderen sind mehr gefahren.
Ja, die anderen sind schneller gefahren auf jeden
schneller
Fall.
Gefahren, ja.
Wir sind rein in diesen Anstieg und ich habe da schon gemerkt, mir geht es jetzt gerade nicht so super geil und ich weiß, wir sind jetzt das ist der weiteste Punkt entfernt von Köln. Ich muss jetzt schon irgendwie gucken, dass ich da dranbleibe und das gut funktioniert. Dann sind die halt rein. Das meine ich mit Drop Ride und dieser Pacing-Strategie, rein der erste, bam, 4,50 hoch. Und ich denke mir so, nee, Mann, das dauert ja mindestens 8 Minuten. Also das weiß ich ja schon irgendwo, der Anstieg. Und dann ist er losgekachelt und dann bin ich auch irgendwie mit 400, 380 und so. Und dann haben wir es in der Gruppe gesammelt, dann ging es dann. Und dann kommt der zweite Part, der ist dreigeteilt. Steil, flach, steil, flach, steil. Und der mittlere Part ist der steilste Part. Und dann sind die alle losgefahren. Ich habe jetzt gerade hier offen, no joke, ich fahre 450 war das ein Steilpart. Und ich war aus der Gruppe dann auf einmal letzter von diesen 8 Fahrern, weil alle an mir vorbeigefahren sind. Und dann dachte ich mir so, nee, erstmal, das macht ihr auch nicht. Das macht ihr alle nicht. Ich kann das noch halten, weil ich kann Laktat produzieren. Und dann bin ich hier sukzessive mit 480, 490, 500, 520, 500, 520, 508, 490, 545 bis zu der Flachebene gefahren, habe die alle eingeholt. Und dann kam, ich hatte eine Woche kein Training gemacht, weil ich krank war davor.
Aber jetzt kommen die Ausreden.
Ja, genau. Die Ausreden nicht, aber das war der heftigste Blow-up, den ich seit Wochen gespürt hatte. Danach bin ich mit 200 Watt weitergefahren, Puls von 183 hat sich gar nicht mehr reguliert, bin wirklich von vorne nach hinten komplett durchgereicht worden. Ich habe zum Glück, oder ich hatte Glück gehabt, dass die Nahraltankstelle angehalten haben.
Du hast zum Glück so tun können, als hättest du einen Platten.
Ja, genau. Ich habe
hier Hinterrad. Hier.
Nee, ich habe wirklich auf dem kleinsten Gang, ich bin gefahren, ich sah aus, als wäre ich Pogacar im Finale, aber ich bin halt nur 180 Watt gefahren. Ich kam nicht vorwärts. Ich habe einen Cardiac Drift, Lennart. Das ist so witzig, das zu sehen. Weil am Anfang bin ich ja viel Watt gefahren. Auf der zweiten Hälfte des Anstiegs.
Ja, gut.
Nur dieser Anstieg, Cardiac Drift. 41%. Das heißt, ich habe nachher einfach 170 Watt Average, aber 178er Puls.
Das klingt gut.
Das ist super. Das war der heftigste Blow-up. Und habe gemerkt, das, was ich gerade sagte. V2-Kinetik konnte ich richtig anpassen. Ich konnte super Laktat produzieren, weil ich eine Woche Pause hatte. Meine Fast-Switch-Fasern waren erholt. Das ging und hab's auch nicht gemerkt, bis irgendwann auf einmal so, das könnte jetzt gleich schwierig werden. Und dann hat das in meinem Muskel
30
geknallt.
Seconds in.
Echt, wirklich.
Lukas merkt, ja, das war ein Fehler.
Das hat geknallt in den Beinen, wirklich. Das war komplett irre. Ich bin wirklich mit Krämpfen da oben angekommen. Und hab dann erstmal schöne Tankstellen Powerade gegönnt.
Ja, gut, dass du Sportwissenschaftler bist und das aber immer wieder vergisst, wenn du in die Pedale einklickst. Dann ist es so ein bisschen so, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
Nee, ich bin ja halt konservativer, was das Pacing angeht, volles Jahr rein. Ja gut, dass ich dann diese 500 Watt nicht an Tag 1 von der Woche Pause halten konnte, hätte man nämlich absehen können. Der ganze Ride war auf jeden Fall grandios, war sehr, sehr interessant. Wie gesagt, es war halt dieses Rumgeballer, aber man muss dazu sagen, wenn man sich so eine Zonenverteilung anschaut, was ich meine, wir haben halt auch, insgesamt halt 12, 13 Minuten oberhalb von 400 Watt stattgefunden, durch immer wieder halt nicht kontrolliert, sondern durch intensive Phasen. Schnelle Führung, wieder Pause. Das ist wie im Bergischen zu rudeln, Anstieg voll hoch, wieder Pause.
Ja.
Und immer zwischendurch macht das ja auch was mit deiner Physiologie.
Ja, safe. Also können wir zusammenfassend sagen, das ist eine gute Idee, dass für Spaß am Training. Man sollte, kann das ab und an mal einsetzen. Es ist so ein bisschen wie Swift-Rennen im Winter bei mir.
Ja,
Musst halt nur schauen, dass die Balance gut ist und dass da jemand noch drauf schaut, der einem vielleicht sagt, okay, wenn du jetzt den dritten Drop-Ride unter der Woche gefahren bist, am Wochenende fährst du noch Rennen und dann fährst du Dienstag nochmal einen Drop-Ride, einfach weil du Bock hast, dann muss irgendwann auch mal Schluss sein. Das ist genau das gleiche Problem wie mit den Swift-Rennen, die ich im Winter dann immer fahre, weil es macht irgendwie Bock und Klar. Du knallst da durch die Gegend.
Es motiviert ja auch einfach, kompetitiv Rad zu fahren.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und du lernst halt auch eigentlich extrem viel. Deswegen nennt man es auch Fahrtenspielchen, das ist logisch. Aber dann musst du halt einfach ein bisschen jemanden haben, der dir auch immer gesagt, und meistens ist man selber irgendwie nicht die richtige Person dafür, sagt so, Moment mal, jetzt mal eine Woche locker.
Ja, genau, das ist es halt. Und wenn du nur das machst, dann brauchst du nicht wundern, dass du echt in so einen, ne, non-functional Overreaching, in so leichtes Übertraining gerätst, weil hoher Kohlenhydratverbrauch, es ist kein Fettstoffwechsel mehr groß so schön dabei, wie du sonst
machen würdest. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Ja.
So, weil du irgendwie ist gar nicht mehr in diesem, du musst ja mal überlegen, du willst ja auch, oder ein Hauptanteil sollte ja auch dann einfach ein Lit-Training sein. Und das bildest du halt gar nicht mehr ab. Und der ganze Bereich geht halt dann irgendwie auch für dich vor die Hunde. Also,
ja, klar.
Du wirst zumindest nicht mehr deutlich besser.
Ja, und ich möchte auch dann, wie du gerade sagtest, ne, wenn wir das im Coaching haben mit Athleten, die sagen, hey Trainer, ich habe Bock hier Donnerstag mich bei AW6 da wegzuballern, Last Man Standing.
Ja.
Ich verbiete es ja auch nicht. Ich finde es ja auch cool. Sag ich, okay, machen wir. Bedenke aber, wenn du jetzt Samstag ein Rennen fahren möchtest, mach das mal anders, mach es vielleicht so nicht. Lass uns diese Woche das mal so anpassen. Oder wir probieren es einfach aus und du sagst mir, wie es dir dabei geht. Und wir sind ja nicht, wir verbieten ja prinzipiell solche Sachen nicht, deswegen ist es vielleicht sogar noch umso besser, wenn du einen Coach an deiner Seite hast, der sagt, okay, wir machen das, Sonntag fährst du mit deinen Jungs dich komplett grau, aber lass es vielleicht bitte so machen, dass du nicht am Dienstag deine Intervalle fährst und erst am Mittwoch, wenn wir wissen, dass es wieder besser geht, und lass uns da ein bisschen eine Regelmäßigkeit finden, und wenn du es gemacht hast, auch wenn es ungeplant war, gib uns Bescheid, wir haben auch schon mal gesagt im Podcast, wir haben ja unserem Coaching haben wir ja unsere WhatsApp-Gruppen, wo du mit deinem Coach in einer WhatsApp-Gruppe verbunden bist. Und
da darfst du dich im Nachhinein entschuldigen für diese Aktion.
Genau das.
Und dann passen wir das
Training an. Dann bist du öffentlich an Pranger gestellt.
Dann passen wir das Training an.
Genau.
Ratzfatz. Und dann ist auch gut.
Genau, das ist es halt. Also wir helfen an der Stelle und sagen, okay, ist in Ordnung. Ist ja bei uns genauso. Ist jetzt auch nichts Schlimmes. Macht ja auch Bock und so. Unterstützen wir ja. Aber lass bitte nicht morgen dann das HIIT-Training machen, weil das wird so nicht funktionieren. Und versuch auch nicht, das HIIT-Training nachzuholen, was du an diesem Tag nicht gemacht hast. Das ist nicht die Lösung. Und ich habe auch festgestellt, ich bin ja mit ein paar Leuten mal in den letzten Monaten immer zwischendurch gefahren, es vorher zu kommunizieren, dass das stattfindet, ist auch für alle Beteiligten meistens auch die bisschen bessere Lösung. Also wir haben zum Beispiel jetzt den voll asozialen Mittwoch genannt, und da weißt du auch, was passiert. So, du kannst mitmachen oder halt nicht. Der voll asoziale Mittwoch ist ein bisschen Fahrtenspiel, es ist halt irgendwie, hast du dann wie ein 33er Schnitt, aber halt so ein bisschen intermittieren, fährst mal durch die Führung und so weiter. Aber da wissen alle, der voll asoziale Mittwoch, danach bin ich ein bisschen leer.
Gut, und das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Abschluss mit dem voll asozialen Mittwoch. wir wünschen euch einen nicht so asozialen Samstag beim Zuhören.
Ja.
Ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon von uns die Woche.
Ja.
Danke fürs Zuhören, und wir hören uns dann in alter Frische in einer Woche wieder.
Machen wir.
Ciao, ciao.
Tschüss.